Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich mit einer Ode an die Feder. Und das im doppelten Sinn, ästhetisch und tierisch, in The Artist, einer Vogeloper, die die Comic-Künstlerin Anna Heifisch gezeichnet und gestaltet hat. Als Parabel auf die Welt der Kunst. Anna Heifisch wird uns ins Bild setzen, hier in der Lesart. Ja, damit hallo zusammen. Er ist ein Schlacks als Vogel und Künstler, der Held in der Comicsaga The Artist, den Anna Heifisch ersonnen hat. Eine der bekanntesten deutschen Comickünstlerinnen inzwischen. In mehreren Sprachen erscheinen ihre Arbeiten. Bis ins New Yorker Museum of Modern Art hat sie es schon gebracht. Auch mit diesem gefederten Artist. Zwei Bände gibt es schon über und mit dem jetzt den dritten. Eine Ode an die Feder. Anna Heifisch ist uns zugeschaltet aus Leipzig, wo sie lebt. Guten Morgen, willkommen in Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
The Artist nun zum dritten. Wie lebt sich's denn inzwischen? Ja, doch schon viel länger mit diesem süßen Vogelwesen.
Naja, ich habe ihn ja über die Zeit lieb gewonnen. Also ich habe ihn ja auch erschaffen. Deshalb ist er mir ja auch total nah. Und ich will ihn auch demnächst eigentlich auch nicht verlassen. Also er wird noch uns eine Weile erhalten bleiben. Oder mir zumindest.
Er umflattert sie weiterhin. Diesmal ist es jetzt keine normale Erzählung in Anführungszeichen, sondern eine Vogeloper in 13 Akten, in Gedichten und Liedern. Warum das?
Ja, mir hat die Idee irgendwie so gut gefallen, den Aufstieg und Fall eines Künstlers zu erzählen und das so in der Form von einer großen dramatischen Oper, so mit der Übertreibung und vielleicht auch manchmal auch dem Kitsch. Und das fand ich auch gar nicht so entfernt vom Comic eigentlich, weil ich da was sehr Ähnliches mache. Ich habe Personal, eine Bühne, zeichne die Bühnenbilder und habe eine Erzählung und lasse das dann zwischen zwei Buchdeckeln passieren. Also ohne Ton halt, aber Ich fand das fast logisch, dass ich das mal machen will.
Sie haben selbst schon gesagt, dass es Ihr schrägster Comic geworden sei.
Naja, schräg oder also vielleicht der erste. Also ich hatte so Lust, das mal ins Groteske und auch so ins Schrullige zu führen, auch so die Figur, so vielleicht die Extreme so erleben zu lassen und ja, fand die Form auch einfach mal spannend, so in Gedichten und Liedern zu erzählen.
Mal eine Kostprobe. Hier bin ich, ein Wirbelwind an Talent. Ein Knilch, der nette Typ, hat ausgepennt. Danke, ich bin's, die ganz große Nummer. Ade, schwere Zeiten. Ade, alter Kummer. Damit wird schon angespielt, dass das Vögelchen mit seiner sensiblen Künstlerseele endlich, ja, es geschafft hat, reich und berühmt geworden ist. Aber von der Kunstszene dennoch eingeschüchtert. Wie sehr sind denn da Anna Heifischs eigene Erfahrungen mit eingeflossen?
Naja, ich meine, ich übertreibe ja total mit der Figur und spiele ja auch mit dem Künstlermythos. Und also wenn ich das alles erleben müsste, ich glaube, dann würde ich auch nicht hier sitzen und weiter Comics zeichnen. Ich habe einfach auch Lust daran und Spaß daran, ihn auch ein bisschen leiden zu lassen und zu quälen und ihn so durchs Unglück stolpern zu lassen. Und dann wird er so... so ein kleiner Jesus vielleicht, der das alles für mich, also an meiner Stelle, durchleben muss, um was zu erzählen.
Ich meine, wir erleben ihn so als eleganten Bo, als Eiskunstlaufstar sogar, dann wieder zurückgezogenen Villenbesitzer. Also vorbei die Zeit der Erfolglosigkeit und des trostlosen Daseins. Wollten Sie mal den Blickwinkel einfach wechseln?
Ja, das hat mir, also die Erzählung, so die ich in den Bänden davor gemacht habe, also so, wo er wirklich in totaler Armut und Erfolglosigkeit sich durch die Kunstwelt quält, dachte ich, das muss ich mal unterbrechen, weil das sich vielleicht auch ein bisschen erschöpft hat. Und mir hat das gut gefallen, dass er natürlich immer noch derselbe Typ ist, also so ein sensibler Vogel und das ganz schwer aushält, auch so den eigenen Reichtum und sich dann manchmal auch vor sich selber ekelt, aber dann auch im totalen Größenwahn natürlich sich badet.
Ich meine, das ist natürlich auch so ein Künstler-Klischee ein bisschen. Also am Anfang ist es furchtbar und schlimm und man schafft und dann schafft man es und dann kommt der Ennui, die Langeweile. Und ja, was soll denn jetzt noch kommen? Ich meine, für viele Künstler ist es ein Traum, überhaupt dahin zu kommen, ne?
Absolut. Also das, ich meine, er hat ja auch, also in ein, zwei Akten geht es ihm auch einigermaßen gut, würde ich sagen. Aber es ist ja natürlich klar, und es wird ihm auch klar in der Oper, dass das seiner Kunst egal sein muss, weil er auch seinen Schlangenbildern sozusagen.
Aber die Kunstwelt wird natürlich also mit karikiert, ne? Also zum Beispiel Vernissagen oder er ist auf der Art Basel, dieser ja, weltgrößten oder einer der weltbedeutendsten Kunstmessen, und die sind für ihn so der absolute Horror. Da denkt man natürlich, da haben sie vielleicht schon auch so eigene Erlebnisse mit skizziert, wenn man auf der Art Basel ist und vielleicht nicht bekannt ist oder dann eben so dieses ganze Chi-Chi auch mitbekommt, oder?
Ja, absolut. Also das ist ja die Art Basel in Miami, wo das spielt, sozusagen der fünfte Akt. Und das ist ja was ganz, das ist ja nahezu vulgär dort. Also der Reichtum, dann auch diese Hierarchien da in der Kunstwelt, das ist ja teilweise schlimmer als so in der Armee. Und wie er sich da durchwieselt, das versuche ich zu beschreiben in dem Lied, was er da singt. Und eigentlich rennt er ja fort am Ende.
Haben Sie das auch so erlebt?
Also ich war selber nicht auf der Art Basel in Miami. Ich kenne das von Erzählungen und war einmal da, als die Art Basel nicht war. Und also ich fand das irgendwie, das ist eine seltsame Zusammenkunft da unter Palmen in diesem vulgären Reichtum, wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen und dann zeigt man dort die hohe Kunst. Das irgendwie gefällt mir das gut. Und ich würde auch gerne mal hin, wenn das irgendwie möglich ist. Dann gehe ich hin und schaue mir das an.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart. Wir sind im Gespräch mit Anna Heifisch, der Comic-Künstlerin, über ihren den dritten Band von The Artist. Diesmal als Vogeloper in 13 Akten. Jetzt gehen wir mal in Ihre Werkstatt, Frau Heifisch. An Ihren Zeichentisch, gibt es den tatsächlich noch oder ist er doch auch eher virtuell, digital, wie mittlerweile ja viel gearbeitet wird?
Nee, ich sitze im Moment tatsächlich im Atelier und direkt vor meinem Schreibtisch, also vor meinen zwei Schreibtischen. Und ich arbeite eigentlich ganz traditionell, also Tusche auf Papier und also wie man sich das vorstellt.
Beim Comic, jetzt auch wieder beim Artist, fällt wieder auch so ihre besondere Farbgebung, ne? Gelb-Orange, das sind so ihre Farben, ne? Und möglichst, ja, grell.
Ja, genau, also dass das schön schrull ist.
Und was hat es damit auf sich? Ist das so eine ästhetische Entscheidung oder ist das eine besondere, ja, was verbinden Sie damit?
Naja, ich komme ja auch aus der Druckgrafik, also vor allen Dingen aus dem Siebdruck, und da ging es immer darum, dass man die Farben natürlich möglichst reduziert, also wenn man sich jetzt nicht totdrucken will. Und ich versuche vorher vor jedem Buch oder vor jeder Zeichnung so eine Farbpalette so auszusuchen, dass ich mich dann später nicht drin verheddere. Und ich wollte, dass diese Farben so sommerlich schrill sind und irgendwie, also leuchtend, aber halt auch so ein ganz leichtes Unbehagen vielleicht irgendwie bei den Lesern auslöst. Und also dann gibt es da noch so ein Lila, was ich recht leuchtend finde, und dann natürlich so ein Schwarz.
Damit wird die Nacht gezeichnet, ne? Das Lila.
Genau, ja.
Ich habe nicht viel Ahnung von Zeichentechnik, Frau Heifisch. Ich habe über Ihren Comic gelesen, er hätte diesmal keine klassische Panelstruktur. Habe ich gedacht, was ist denn eine Panelstruktur? Also Sie hätten was Neues ausprobiert, was denn?
Naja, es gibt ja im Comic sozusagen immer die kleinen Kästchen, die nennt man Panels, wo die Handlung drin passiert. Und was mich da nach einer Weile so ein bisschen gestört hat, ist immer die ständige Wiederholung, dass man dieselbe Figur auf einer Seite so teilweise 6, 7, 8 Mal zeichnet. Und ich habe das hier mal durchbrochen. Und das sind ja so ganzseitige Zeichnungen eher. Und wollte so den Bildern Raum lassen und auch so den Gedichten oder Liedern.
Und dann gibt es immer so schöne zeichnerische Anspielungen, die selbst ich verstanden habe. Also so auf so Meister wie Picasso, Matisse oder Dennis Hopper, ne?
Ja, also das sind ja oft so Hommagen. Wenn mir jetzt Sachen gut gefallen, baue ich die oft so ein im Hintergrund oder lasse die einfließen so in die Bildsprache.
Ungewöhnlich ist aber auf jeden Fall, dass Sie diesmal auf Englisch geschrieben haben und einen Übersetzer bestellt. Ja, und dann den wunderbaren Autor Marcel Beyer, hochberühmt, Büchnerpreisträger. Erstmal, warum so herum? Warum erstmal auf Englisch?
Ja, also das hat mich auch ganz schön ins Unglück gestürzt. Also zuerst habe ich den Artist, der ist immer zuerst in Amerika erschienen. Also die ersten beiden Bände, die Geschichten davon waren immer zuerst auf Englisch draus. Und dann hatte ich ihn auch oft auf Englisch geschrieben und habe das dann so beibehalten. Und dann mochte ich das gerne, so Lieder und Gedichte auf Englisch zu schreiben, so, weil eine Sprache, die nicht meine eigene ist, da fällt es einem ja manchmal leichter, die so ein bisschen zu zermatschen. Und da ringt man dann um Worte, die aus so einem begrenzten Wortschatz kommen, und ich mochte das total, das so rumzumachen. Also es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und dann saß ich aber vor dem Scheiterhaufen und habe das dann selber gar nicht zurückübersetzt bekommen.
Ach so. Ja. Das heißt, Sie haben es erst mal selbst versucht. Und wie sind Sie dann an Marcel Beyer gekommen? Kennen Sie sie?
Ja, ich hatte vorher mit ihm zusammengearbeitet in einem Buch Exzess und Entzug, was beim Spector Verlag erschienen ist. Und ich hatte da Zeichnungen gemacht zu diesem wunderbaren Text. Und also da hatten wir uns so ein bisschen kennengelernt. Und ich habe dann im Zuge der Vogeloper, ich meine, jeder weiß, dass Marcel Beyer ein fantastischer Schriftsteller ist und auch Lyriker. Und ich habe dann ein bisschen durch Zufall selber gesehen, dass er Yeats übersetzt hat, also mit übersetzt hat, so die große Gesamtausgabe. Und dann dachte ich, das wäre ja unglaublich toll, wenn er sich auf diese Vogeloper einlassen würde, womit ich erstmal nicht gerechnet habe.
Und dann hat er aber, glaube ich, Spaß dran. Ich meine, er ist ein wirklich großartiger Autor, aber er ist auch so witzig, ne?
Ja, und er hat halt, also das ganz zärtlich übersetzt, finde ich, und so trotzdem dieses Irre und Groteske so drin gelassen. Und das fand ich total toll. Und das war, also ich bin ihm unglaublich dankbar, weil ich hätte das, also ich weiß gar nicht, wie sowas geht, wie man Lyrik übersetzt überhaupt. Und also findet das irgendwie so magisch.
Ja, vor allem auch dann mit der Reimstruktur, ne? Das hat er toll hinbekommen. Ich würde mich interessieren, das englische Original mal anzuschauen. Wir haben natürlich versucht, Marcel Beyer auch dazu zu holen mit Ihnen, Frau Haifisch, aber er ist gerade in New York und das wäre jetzt mit der Zeitverschiebung ein bisschen schlecht gewesen. Bei denen ist jetzt das 16:30, das wollten wir ihm dann doch nicht zumuten. Aber er sagte, wir sollen Sie ganz herzlich grüßen und er hätte auch viel, wie gesagt, viel Freude gehabt an der Ode an die Feder. Ich danke Ihnen, Frau Haifisch, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Alles Liebe und The Artist, die Ode an die Feder, ist jetzt im Reproduktverlag erschienen, im großen Format mit 104 Seiten für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Darf ich einen Moment hereinkommen? Es ist vertraulich. Amalie schloss kurz die Augen und sah ihre zwei Töchter mit ihren Männern und ihren Groß- und Urgroßenkelkindern und sie riefen ihr im Chor zu, keine Fremden hereinlassen. Als sie die Augen wieder öffnete, stand die Frau in der roten Bluse immer noch da und schaute sie lächelnd an. Bitte, sagte Amalie, kommen Sie herein.
Seinen aktuellen Erzählband hat Franz Hohler Enkeltrick genannt. Morgen Abend liest der Schweizer Autor daraus in Wehr. In der titelgebenden Geschichte geht die 88-jährige Amalie noch einmal auf Reisen. Die Enkeltochter sitzt in Italien und braucht Geld. So hatte es die Fremde an der Tür gesagt. Doch was ist wahr, was nicht? Der schnöde Alltag in Enkeltrick ist, wie so oft bei Hohler, durchzogen von fantastischen Momenten.
Wir haben alle hinter der ersten realen Welt, die wir sehen, die wir erleben, haben wir eine zweite Welt.
Enkeltrick, die Lesung mit Franz Hohler. Morgen Abend um 20 Uhr in der Stadthalle in Wehr. Auf dem Armaturenbrett im Auto liegt das Halsband seiner verstorbenen Hündin. Wo es herunterfällt, da will Bengt Claßen ein neues Leben beginnen. Im Buch Zandschuhe klinken von Thomas Kunst. Heute Abend liest der Autor in Rostock. Claßen landet in Zandschuhe. Außer Löschteich und Getränkekiosk hat das Nest im äußersten Norden nicht viel zu bieten. Doch der Roman behauptet und begründet, Zandschuhe ist Sansibar, denn auf der Sonnenbank bei Getränkewolf gibt es auch die Lichtanimation Sansibar Apfelblüte. Und so führt Thomas Kunst seine LeserInnen in ein verrücktes Paradies. Eine solidarische Gemeinschaft lebt in Zandschuhe Sansibar, spielerische Widerspenstigkeit und Fantasie. Zandschuhe klinken. Thomas Kunst liest heute Abend um 20 Uhr in der anderen Buchhandlung in Rostock. Was macht man, wenn der Mann, den man plante zu verlassen, zwei Schlaganfälle erleidet? Gabriele von Arnim erzählt in ihrem Buch, das Leben ist ein vorübergehender Zustand, wie aus ihr die Frau eines Kranken wird. Ihr Mann hat fast alles verloren, was ihn ausgemacht hat. Die Sprachgewandtheit, die Lust an der Bewegung, die persönliche Autonomie. Nur sein wacher Geist ist noch da. Gabriele von Arnim.
Das erstaunt einen ja auch immer wieder, dass Menschen in einem Zustand, von dem man denkt, der ist eigentlich nicht aushaltbar, weil er war ja wirklich eingekerkert. Er konnte sich ja, wie gesagt, nicht mehr verständigen mit der Welt. Und das war sein Beruf gewesen, sich mit der Welt zu verständigen und vor allem auch allen die Welt zu erklären. Und trotzdem sagt dieser Mann ein einziges Mal, es ist mir vielleicht noch nie so gut gegangen. Er hat natürlich 100 Mal gesagt, es ist alles furchtbar.
Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Die Lesung mit Gabriele von Arnim morgen um 18 Uhr in der evangelischen Erlöserkirchgemeinde Bad Godesberg.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da betreten wir ein historisch-politisches Minenfeld, wenn es jetzt um die Hohenzollern und die Nazis, die Geschichte einer Kollaboration geht. So heißt das über 700 starke Buch des Historikers Stefan Malinowski, der vor 7 Jahren vom Land Brandenburg zum wissenschaftlichen Gutachter genau zu dieser Frage bestellt wurde. Sein Ergebnis führte gleich zu einer Klage der Adelsfamilie, die beständig mit dem Anwalt droht. Und nun gibt es dieses Buch, das für uns Hans von Trotha gelesen hat. Er ist im Studio, ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Über das Verhältnis der Hohenzollern zu den Nazis ist in den letzten Jahren ja viel diskutiert worden. Warum denn eigentlich?
Na, die historische Forschung hat das Verhältnis der Adligen, der Hochadligen und dann auch der ehemaligen Herrscherfamilie Hohenzollern zu den Nationalsozialisten natürlich immer sehr beschäftigt. Dass das so publikumswirksam geschieht seit einigen Jahren liegt daran, dass die Familie Hohenzollern den Antrag auf Restitution nicht unerheblicher Werte, die sich im Besitz der Allgemeinheit befinden, gestellt hat. Juristisch steht ihnen diese Restitution tatsächlich auch zu, infolge des Einigungsvertrags bzw. eines Folgevertrags, des Einigungsvertrags aus dem Jahr 1994. Allerdings mit einer Einschränkung. Sollte festgestellt werden, dass die Familie Hohenzollern oder Mitglieder dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet haben, das ist die juristische Formulierung, würde dieser Anspruch wegfallen. Und da prallen jetzt zwei Diskurse aufeinander, ein juristischer und ein historischer. Der Sachverhalt ist derselbe, aber die Argumentationsformen sind vollkommen andere. Und diese Diskussion, die wird eben weitgehend auch in der Öffentlichkeit geführt.
Stefan Malinowski war einer der Gutachter in dieser Sache. Ja, und sein Ergebnis spiegelt sich jetzt auch in diesem Buchtitel wieder, Geschichte einer Kollaboration. Ich meine, das Gutachten ist auch öffentlich zugänglich. Hat dieses Buch dem etwas hinzuzufügen? Ist es ganz anders aufgebaut?
Das Buch hat dem sehr viel hinzuzufügen. Die Argumentationsgrundlage von Malinowski ist ungemein breit, weil schon für das Gutachten hat er sich empfohlen durch eine preisgekrönte Dissertation über das Verhältnis des Adels zum Nationalsozialismus bzw. einer Geschichte des deutschen Adels nach 1918, was natürlich zu dieser Frage führt. Das heißt, die Grundlage ist sehr, sehr stark und was er sozusagen erweiternd zu dem Gutachten hinzufügt, ist einerseits die Konzentration auf einzelne Figuren der Familie Hohenzollern, aber andererseits vor allem der Hintergrund. Er erzählt eine Geschichte der rechten Milieus im Nationalsozialismus. Und das ist ungemein interessant, ungeheuer spannend und ungeheuer aufschlussreich. Sodass nicht nur die Schärfung auf einige der Figuren, das sind vor allem der ehemalige Kaiser Wilhelm in seinem Exil, seine zweite Frau Hermine, der ehemalige Kronprinz, auch erst in Holland, dann aber in Potsdam und seine Frau und der vierte Sohn des ehemaligen Kaisers August Wilhelm, der sich ganz offen von den Nazis in Dienst hat nehmen lassen. Das sind die Figuren, die er sehr ausführlich beobachtet und schärft. Aber der tiefe Hintergrund, der ist das eigentlich Spannende dieses Buchs, eine Geschichte der deutschen Republikfeindschaft und, wie er es formuliert, der Experimentierfreudigkeit im antirepublikanischen Milieu und wie dort agiert würde, das ist ungeheuer spannend.
Zu welchem Ergebnis kommt denn aber Malinowski denn in diesem Buch auch?
Das Ergebnis ist dasselbe letztlich wie im Gutachten. Malinowski neigt ein bisschen zu stark pointierten Formulierungen. Wenn man irgendwas kritisieren will, dann vielleicht ein bisschen das. Nicht, dass ich das nicht gut lesen lassen würde, aber bei wissenschaftlichen Argumentationen ist die rhetorische Überspitzung manchmal kontraproduktiv für das Vermitteln des Ergebnisses. Aber die Schlusspointe seiner Analyse überlässt er einem Kollegen. Und zwar dem renommierten NS-Historiker Ulrich Herbert, der nach Lektüre der Gutachten schon gesagt hat, aber wenn selbst die es nicht waren, die Vorschub leisteten, dann war es eben keiner wie gehabt. Und nach diesem Buch gilt das allemal, wobei noch eine weitere Leistung des Buchs ist, dass Malinowski die ganze Diskussion auch in die Zeit nach 1945 fortschreibt, in die alte Bundesrepublik und in die heutige Restitutionsdebatte. Und die Schlusspointe seiner Schlussbetrachtung die behält er sich natürlich selbst vor. Die lautet: Nach 1945 schimmert im Versuch, sich als Teil des Widerstands zu präsentieren, die in Jahrhunderten erlernte Fähigkeit zur Legendenbildung ein letztes Mal durch.
Nochmal zurück zum Eingang, Hans von Trotha. Wenn die historische Beweislage jetzt so eindeutig ist, warum wird dann um einen Vergleich, also zwischen Land Brandenburg, Bund und Hohenzollern, überhaupt verhandelt?
Wie schon erwähnt, der juristische Diskurs und der historische Diskurs sind nicht deckungsgleich. Da sind die gleichen deutschen Vokabeln vollkommen anders in Gebrauch. Und darum ging es auch in den Klagen, die Sie vorher schon erwähnt haben. Da ging es in vielen Kommentaren, darum geht es auch in den Gutachten. Wie füllt man die Vokabel erheblich Vorschub leisten mit Inhalt? Das tun Historiker anders als Juristen. Und Historiker buddeln sozusagen die Argumente aus, aber der juristische Diskurs wird am Ende entscheiden, so man sich nicht für die Variante eines Vergleichs entscheidet, der würde diese Entscheidung umgehen.
Die Hohenzollern und die Nazis, Geschichte einer Kollaboration. Das Buch von Stefan Malinowski hat uns Hans von Trotha vorgestellt. Besten Dank dafür. Im Propylen Verlag ist der Band erschienen. 752 Seiten der Umfang, 35 Euro der Preis. Mehr dazu wie immer online auf www.deutschlandfunkkultur.de.
Also das, was ich gemacht habe, ist insofern auch paradox, als dass ich der Meinung bin, dass eine Form von künstlichem Bewusstsein womöglich nie möglich sein wird. Nicht? Ich habe aber einfach für den Plot so eine Art Was-wäre-wenn-Spiel gestartet, weil es einfach interessanter ist. Also ich habe auch an die Interessen der Leserin gedacht und bin aber inhaltlich ganz auf dieser Seite, dass das eine nicht entschiedene Sache ist.
Ja, so erzählt sie, die Raffaela Edelbauer, über ihren jetzt preisgekrönten Roman Dave. Wir haben es in den Nachrichten schon gehabt davon und berichtet. Jetzt hat Raffaela Edelbauer den österreichischen Buchpreis bekommen, mit 20.000 Euro dotiert. Es ist das Pendant zum deutschen Buchpreis. Und bei uns in der Lesart war sie auch im Sommer damit zu Gast. Wir haben uns gefreut. Jetzt gratulieren wir natürlich auch ganz artig. Glückwunsch, Raffaela Edelbauer, zum österreichischen Buchpreis. Nun noch zu einem besonderen Fall von besonders perfidem Kulturvandalismus. Im vergangenen August und September wurden in der Bezirksbibliothek Berlin-Tempelhof-Schöneberg Bücher zerstört. Betroffen waren Titel, die sich mit rechten gesellschaftlichen Tendenzen, linken Theorien oder der Geschichte des Sozialismus beschäftigen. Und das hat über Berlin hinaus bundesweit Empörung erzeugt, wie aber ebenfalls eine große Welle der Solidarität mit Geld und Buchspenden. Die Bibliothek hat aber nun auch öffentlich reagiert mit Lesungen von Autoren und Autorinnen jener zerstörten Büchern. Organisiert hat das der Leiter der Bibliothek, Dr. Borjano Riccum, und er ist jetzt am Telefon von Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag.
Guten Tag.
Was genau ist noch passiert?
Sie hatten es ja gerade schon kurz angerissen. Wir hatten insgesamt zwei Vorfälle im August und im September, wo wir feststellen mussten, dass jemand Bücher von uns zerstört hat. Wir haben dann auch noch mal vor diesem Hintergrund die Bestände und die Katalogdaten abgeglichen und festgestellt, dass auch weitere Titel im Bestand der Bibliothek fehlen, die sozusagen im selben Themenbereich sich befinden, wo wir also davon ausgehen müssen, dass auch die rechtswidrig zerstört oder entwendet worden sind unter diesen Büchern finden sich Titel zum Beispiel von Patrick Stegemann, Sören Musial, Die rechte Mobilmachung oder eben Andreas Speit, Reichsbürger, Die unterschätzte Gefahr, aber auch Autorinnen wie Renate Künast und Michael Kraske, der demnächst deswegen auch nochmal bei uns lesen wird. Und diese Vorfälle habe ich dann auf Twitter publik gemacht.
Und zerstört heißt wirklich physisch zerschnitten, beschmiert, zerrissen und oder zum Teil auch versteckt, habe ich gelesen, in irgendwelchen anderen Ecken, dass man es nicht mehr wieder findet.
Ja, ich persönlich mache sowas relativ selten. Deswegen kann ich es Ihnen nicht sagen, ob die zerschnitten oder zerrissen worden sind. Ich gehe davon aus, dass die zerschnitten worden sind. Und wir müssen davon ausgehen, aufgrund sozusagen des Fundorts, dass die Bücher, dass der Mensch oder die Menschen, die das getan haben, die Bücher in einer ruhigen Ecke wahrscheinlich im WC genommen haben und dort zerstört haben.
Nun ahnt man natürlich, aus welchem politischen Lager die Täter stammen. Weiß man schon was darüber? Gibt es überhaupt Anhaltspunkte oder einen Verdacht?
Es gibt nur Indizien. Wir haben weder Anhaltspunkte noch konkreten Verdacht. Wir haben das natürlich zur Anzeige gebracht. Und aufgrund eben dem klaren Spektrum, aus dem die Titel stammen, Sie haben es eingangs genannt, gehen wir eben davon aus, dass das ein ganz klarer rechter Übergriff ist, der sich ja eben auch einreiht in rechte Übergriffe, die wir an dieser Bibliothek in den letzten Jahren erleben. Damit meine ich konkret rechtspopulistische Beschmierung vor und an der Bibliothek oder das ungefragte Auslegen von irgendwelchen rechtspopulistischen Broschüren und Flyern bei uns in der Bibliothek. Das reicht halt irgendwie, der Verdacht liegt damit natürlich nahe, dass wir es hier mit einem rechtspopulistischen Szene zu tun haben.
Nun haben Sie reagiert mit starken Seiten, so nennen Sie Veranstaltungen, Lesungen aus den betroffenen Büchern mit Ihren Autoren und Autorinnen. Einen Termin hat es schon gegeben mit gutem Zuspruch?
Ja, das war ein sehr schöner Termin. Wir hätten die Nachfrage war sehr hoch. Aufgrund sozusagen von Pandemieregelungen konnten wir nicht alle reinlassen, die sich angemeldet hatten. Es war eine sehr spannende Diskussion, wo auch sehr schönerweise sozusagen zivilgesellschaftliche Akteure vor Ort waren, wie zum Beispiel die Aktivistinnen von Omas gegen Rechts, die sich dann auch an dem Diskurs beteiligt haben. Das war also genau das, was wir damit bezwecken, nämlich die eigentliche Intention dieser Tat ins genaue Gegenteil zu verkehren und eben die betroffenen Autorinnen, in dem Fall waren es eben Patrick Stegemann und Sören Musial, nochmal zu Wort kommen zu lassen und eben diese Dinge dann auch kritisch zu diskutieren. Und so werden wir weitermachen.
Sie haben aber auch, Herr Rikum, in einem Statement gesagt, Bibliotheken müssen sich auch hier mittlerweile klar positionieren. Ich meine, Bibliotheken sind immer der Inbegriff der Demokratie. Ja? Also die Meinungsvielfalt, die Stimmenvielfalt und offen für alle. Aber das heißt, wir sind in einem Zeitpunkt von einer Debatte, wo man auch sagen muss, hier geht's nicht weiter.
Genau. Wir müssen als Bibliotheken sind wir natürlich überparteilich. Das ist überhaupt nicht die Frage. Gleichzeitig müssen wir uns dennoch, und das halte ich für wirklich, wirklich wichtig, politisch positionieren, immer dann und gerade dann, wenn es darum geht, dass sozusagen die demokratische Struktur und die demokratische Öffentlichkeit angegriffen wird. Und das haben wir als solche empfunden. Ich muss also auch feststellen an der Stelle, dass wir als Bibliothek immer noch eine ziemlich große Wirkungsmacht im öffentlichen Raum haben. Menschen gehen in Diskurse im öffentlichen Raum auf Grundlage der Information und des Wissens, was sie auch von unserer Bibliothek haben. Das bedeutet, dieses Bewusstsein für uns als Bibliothek ist nochmal zu stärken. Und wir müssen also gucken, dass wir uns so ausrichten, dass wir demokratische Strukturen im öffentlichen Raum weiterhin stützen, zum Beispiel durch solche Formate wie die starke Seiten jetzt der Lesung.
Und die zerstörten Bücher, die haben Sie auch nicht entsorgt. Man kann sie sehen als Mahnmale in einer Vitrine. Und die nächsten starken Seiten, Lesung aus dem Buch Tatworte mit dem Autor Michael Kraske, findet übermorgen am 11. November statt in der Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg. Und natürlich ist der Chef mit dabei, Boriano Rikum. Alles Gute dafür und danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.